Herzlich willkommen zu einem Spezialformat von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast, was wie immer dasselbe ist. Unter anderem haben wir den Manu dabei, den Manuel Cardi.
Hallo.
Guten Abend, Manu.
Guten Abend.
Und zwar haben wir heute unser Quartals-Webinar-Update, wo wir einmal im Quartal uns all die Neuigkeiten anschauen, die für das kommende Quartal entscheidend sein werden. Wir haben das Ganze unter dem folgenden Titel ein bisschen gebrandet: Effizienter wachsen als der Wettbewerb auf Amazon, weil wir am Ende des Tages sehr stark der Meinung sind, dass es bei Amazon nicht darum geht, einen großen Hebel zu drehen, sondern dass es darum geht, viele kleine Hebel zu drehen und immer die neuesten Hebel zu entdecken und die richtig einzustellen. Und genau darauf wollen wir mit dem Webinar gehen, beziehungsweise mit unserer heutigen Podcast-Folge. Wir machen dazu immer ein Webinar. Das hatten wir letzte Woche Donnerstag gemacht, Correct. Der Manu und ich. Heute haben wir auf YouTube, für all die, die es auf Spotify hören, haben wir hier nochmal die Folien eingeblendet. Wir werden das Ganze natürlich ohne das Q&A machen, wie wir es im Webinar hatten, gehen aber die einzelnen Folien einmal gemeinsam durch. Ich würde sagen, wir beginnen direkt, oder Manuel?
Starten wir rein.
Sehr gern. Ich glaube, wir brauchen nicht so viel zu uns als Agentur sagen. 8 Jahre, beziehungsweise mittlerweile fast 9 Jahre E-Commerce-Erfahrung sind die größte unabhängige Amazon-Marketing-Agentur mit deutlich über 14 Millionen Euro Adspend und damit einem Advanced-Partner im Amazon-Advertising. Zu uns beiden brauchen wir, glaube ich, auch nicht so viel sagen. Können wir direkt weiter switchen zu unserer Agenda, wo wir 3 große Themenbereiche haben. Wir haben einmal die qualitative Amazon-Optimierung, wo wir uns datengetriebene Ansätze anschauen, wie wir doch nochmal deutlich mehr rausholen können. Das ist zum Beispiel ein Tacos optimieren durch Dayparting als eines der dann kommenden 3 Beispiele. Wir schauen uns dann Angebotsstrategien an. Wie kann ich Angebotsstrategien optimieren mit dem, was jetzt rauskam im Q4? Da sprechen wir zum Beispiel über die sogenannten Brand Tailor Promotions, Besonderheiten aus dem Black Friday, was wir daraus für das Q1 ableiten etc. Und dann haben wir noch unseren dritten Block, unseren dritten und letzten Block. Und zwar Amazon 2024, wo wir Themen anschauen wie ein 16:9 Format. Wo wir
uns 9:16.
9, exakt. 9:16 Format, vice versa. Wo wir uns Themen anschauen wie ein Prime Video, Ads etc. Also 3 sehr spannende Themenbereiche, wo wir jetzt direkt mit reinstarten wollen in das Thema qualitative Amazon-Optimierung durch erhöhte Datenverfügbarkeit. Erstes Thema hier: haben wir eine Möglichkeit mittlerweile bekommen, deutlich profitabler unsere Werbekampagnen zu steuern, vor allem auf den Tacos bezogen, sprich unsere organisch-paid-Verhältnisse. Das Ganze haben wir einmal aufgegliedert in DE und USA. Im Prinzip bezieht sich beides auf das Thema Dayparting und der Manu führt uns jetzt einmal ganz kurz durch, wo der Unterschied liegt und wie konkret man damit arbeiten kann, um den eigenen Tacos zu reduzieren.
Sehr gerne. Wir sehen ja hier zwischen uns, denke ich, ein Screenshot aus der USA-Konsole, Werbekonsole. Da wurde nämlich, ich weiß gar nicht, es war glaube Ende Q3 letztes Jahr, Anfang Q4, sowas um den Dreh rum.
Ja, sowas.
War auf jeden Fall um den Switch rum, gab es die Änderung, dass ich jetzt auch direkt in der Werbekonsole Hebel vornehmen kann, um Uhrzeitbasiert meine Kampagne zu verändern. Man sieht hier steht zum Beispiel, dass man zu einer gewissen Stunde startet und das Ganze wieder zu einer gewissen Uhrzeit beendet. Ja. Sprich, ich kann zum Beispiel sagen, durchschnittlich sind die CPCs ja abends einfach höher, weil da mehr Nachfrage ist und die Leute auch, ja, oder beziehungsweise die Advertiser da schauen, dass sie mehr CPC beziehungsweise Gebote setzen. Ja. Sprich, ich kann jetzt automatisiert sagen, beispielsweise bitte von 16 bis 22 Uhr mein Gebot um 50% erhöhen und das dann danach wieder automatisiert rausnehmen. Sprich, es ist jetzt nicht Dayparting komplett, sondern es ist halt ein erster Schritt, wie Amazon quasi ohne externes Tool das Ganze ermöglicht oder ohne sehr großen manuellen Aufwand ermöglicht, Dayparting über die Konsole direkt zu betreiben. Du hast es schon gesagt, in USA haben wir das schon, in Deutschland haben wir das Ganze noch nicht. Es gab trotzdem eine Änderung, die auch Dayparting in Deutschland erleichtert, beziehungsweise das Ganze oder die Datenverfügbarkeit zur Verfügung stellt, wonach man sich richten kann. Und zwar können wir seit Ende letzten Jahres in den Werbeberichten, man sieht es hier, das ist über, ich glaube, den Reiter Kampagne, kann ich stündlich auswählen. Und so kann ich quasi, wenn ich mir das Ganze noch über eine Pivot-Tabelle etc. zusammenbaue, habe ich dann einen Überblick über meine komplette Konsole und sehe dann, okay, wie viele Impressionen habe ich um 4 Uhr, wie viele Werbeausgaben habe ich um 11 und wie viel Umsatz habe ich um 17 Uhr beispielsweise.
Ja.
Und daraus resultieren natürlich auch den Arkos zu jeder Stunde oder um den Arkos zu jeder Stunde zu bilden. Sprich, wir haben erstmal die Datenverfügbarkeit, okay, wann performen wir aktuell wie? Und das können wir jetzt nutzen, um daraus unsere eigene Dayparting-Strategie zu bauen. Wir haben es im Webinar ja auch schon angesprochen, dass wir da seit über einem Jahr quasi mit einem Partner zusammenarbeiten, um für uns da eine Lösung zu bauen.
Ja.
Nicht nur zum Thema Dayparting, sondern ich sag mal zur Unterstützung in der Optimierung generell. Und der
Advertising-Optimierung.
Ja, genau, Advertising-Optimierung. Und da haben wir natürlich das Thema Dayparting auch schon mit angegangen. Und da können wir über das Tool beispielsweise sagen, gibt ja auch andere, die das anbieten, aber okay, ich möchte zum Beispiel meine Kampagnen erst um 16 Uhr starten, also nicht, wie wir es in den USA haben, erhöhen oder senken, sondern wirklich starten, sprich, ja, gerade wenn ich Budgetdruck habe und ich halt wirklich sage, ich habe jetzt für diesen Monat nur diese gewisse Anzahl an Budget, möchte aber abends verfügbar sein, das ist ja aktuell schwierig, weil Amazon die Kampagnen morgen startet und wenn das Budget ausgelaufen ist, ist halt ausgelaufen. Und weg. Und jetzt können wir halt sagen, okay, lass uns 16, 17 Uhr die ganzen Kampagnen starten, sind wir abends sichtbar, haben trotzdem dasselbe Budget und können halt das Ganze so ein bisschen über den Tag verteilt gestalten.
Yes, wir machen direkt weiter mit unserer zweiten Neuigkeit in dem Zusammenhang, ja doch schon mit unserem zweiten Tipp hinsichtlich dem Thema, und zwar bezieht sich hier wieder auf das Thema Deckungsbeitrag, Optimierung indirekter Natur, in dem Fall durch weitere Datenpunkte, die wir wieder haben, bezieht sich in dem Fall auf der einen Seite auf die Retourenreduktion, auf der anderen Seite bezieht sich es aber auch ganz klar, und das ist für mich persönlich noch mehr der Use Case tatsächlich, Content-Optimierung und damit einhergehend CR und potenziell, je nachdem, welches Content-Piece ich damit spiele etc., auch eine CTR-Optimierung. Das Ganze bezieht sich auf die Neuigkeit PoE, respektive die neuen Funktionen, die wir über den PoE bekommen haben. PoE ist der Product Opportunity Explorer, wo wir im Nachgang auch noch tatsächlich ein Video machen werden, weil das im Webinar 2, 3, 4 Mal.
Nicht nur im Webinar, auch danach habe ich noch 1, 2 Nachrichten bekommen.
Ich auch.
Es scheint tatsächlich, hätte ich davor nicht gedacht. Wir waren uns ja auch nicht sicher, sollen wir das nehmen oder vielleicht 1, 2 andere Neuigkeiten.
Ja.
Aber war tatsächlich das, wo die meisten Nachfragen gekommen sind.
Tatsache.
Zeigt auch mal wieder, dass viele noch gar nicht so wirklich mit den ganzen Daten, die Amazon einem zur Verfügung stellt, wirklich arbeiten, weil es entweder in dem letzten halben Jahr neu dazugekommen ist oder halt auch einfach nicht so klar da liegt wie jetzt eine Werbekonsole, sondern halt im Seller Central ein bisschen versteckt ist.
Mhm.
Aber fand ich, wie gesagt, spannend, dass dazu die meisten Nachfragen kamen.
Ja. Wir werden dazu auf jeden Fall noch ein Video machen, wie man da hinkommt, wie man dann mit den Daten arbeitet etc. Das kommt dann ein paar Tage nach dem Video hier auf YouTube.
Ansonsten online. Einfach schreiben. Dann können wir es auch über Screenshots zeigen.
Noch auch sehr gerne.
Nee, also wie gesagt, was ist neu oder warum ist es überhaupt so spannend? Im Product Opportunity Explorer können wir jetzt einsehen, was Rücksendegründe in der Nische sind. Man sieht es auch hier am Screenshot, es steht noch Beta nebendran, heißt, es ist noch nicht allzu lang und es ist wahrscheinlich auch noch nicht 100% perfekt, aber es gibt eigentlich ganz, ganz guten Input. Und wie du schon gesagt hast, ist vor allem für die Content-Optimierung bzw. Content-Steuerung, denke ich, interessant. Warum? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf dem Screenshot ist ein Beispiel aus der Nahrungsergänzungsmittelbranche, ich glaube es ist Omega, die Nische, und hier sehe ich halt, dass der Geruch für knapp 12% oder über 10% war es auf jeden Fall, der ausschlaggebende Grund ist, warum sie ein Produkt zurückgegeben haben. Sprich, wenn ich ein geruchsneutrales Produkt habe, bin ich ja der Winner in dem Fall, weil die Leute werden danach ein neues Produkt suchen. Und im besten Fall, oder wenn sie das andere wegen Geruch zurückgegeben haben, suchen sie wahrscheinlich ein geruchsneutrales. Was kann ich daraus ableiten? Ich muss es in meinen Content integrieren. Ich soll es im Titel haben. Am besten habe ich es auf dem Titelbild irgendwie auf meinem Etikett eingebaut, habe vielleicht ein Badge drumherum hängen, wie man das Ganze steuern kann. Und ziehe die Leute halt direkt, die ein anderes Produkt deswegen zurückgegeben haben, durch den Content auf mein Listing.
Ja.
Und habe schon mal so einen kleinen USP direkt rausgearbeitet. Cool. Sprich, ja, wir konnten ja Rücksendegründe davor schon auch für Einzelprodukte bzw. unsere Produkte einsehen und jetzt das Neue ist halt die Nische.
Cool. Wir machen direkt weiter mit dem dritten Thema im eben genannten Themenbereich. Und zwar sage ich gerne nochmals, ich sage es so oft, ich weiß, aber am Ende des Tages einem meiner Lieblingsthemen, und zwar wieder auf mehr Conversion bezogen tatsächlich, indirekter Natur zumindest auf jeden Fall, und zwar AB-Testing. Auch hier haben wir nochmal einige Neuigkeiten bekommen. Ist ein Thema, das gibt es jetzt dann doch schon etwas länger, aber es kam spezifisch im Q4, kamen dann nochmal zwei Neuigkeiten heraus, die wir uns doch entschieden haben, das nochmal mitzunehmen.
Genau, also regelmäßige Podcast-Hörer können es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, weil wir schon zwei, dreimal hatten. War jetzt ja erstmal durchs Webinar auch Leute, die uns vielleicht noch nicht so regelmäßig verfolgen. Auch wenn das jetzt jemand hört, der die damaligen Folgen noch nicht gehört hat, ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Was ist neu? Generell wurde übers letzte Jahr nochmal einiges an dem AB-Test verfeinert. Verfeinert bedeutet, es wurden weitere Möglichkeiten geschaffen, die ich AB testen kann. Inzwischen ist eigentlich das komplette Listing contentseitig testbar. Was wir davor ja schon konnten, war ein Titel, Titelbild, ich glaube die Bullet Points.
Ja.
Und inzwischen kann ich halt noch weitere Galeriebilder, das kam Q3, Q2.
Was ganz cool, also das war ja schon nochmal ein Major Step.
Auf jeden Fall, A+ kann ich AB testen und die neuesten Neuerungen, sieht man auch hier auf dem Screenshot noch, dass nebendran neu dran steht, ist die Markengeschichte plus, dass ich gewisse Elemente gleichzeitig testen kann. Ich kann nicht mein komplettes Listing AB testen, das geht noch nicht gleichzeitig. Ja. Ich glaube, es ist das Titelbild, die Galeriebilder plus der Titel. Die kann ich gleichzeitig testen, kann mir dadurch ein bisschen Zeit sparen, wird aber eventuell halt auch ungenauer, weil ich ja mehrere Variablen mit reinnehme. Heißt, ich weiß nicht, hundertprozentig liegt es am Titel, liegt es am Titelbild. Ja, ja, ja. Heißt, wenn ich da wirklich rein ins Detail gehen will und alles auf den letzten Deut genau machen will, dann muss ich natürlich einzeltesten. Wenn ich sage, okay, ich habe Listing A, Listing B, das geht gegeneinander laufen, dann ist eine gute Zeitersparnis.
Auf den letzten was?
Ja, Deut, keine Ahnung, ob es das Wort gibt, aber...
Es ist Schwäbisch.
Ich hoffe es.
Wir machen weiter und bleiben Hochdeutsch versprochen, das versteht uns auch jeder. Aber der Manu darf gerne einen Exkurs machen, nicht falsch verstehen, Manuel.
Nach dem Webinar wurde mir gesagt, ich rede zu Hochdeutsch von Kollegen daheim.
Wir machen weiter mit unserem zweiten großen Überpunkt und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, Angebotsstrategie für entsprechende Deal-Zeiträume, die ja auch von Amazon vorgegeben werden. Ich hatte gerade eben noch eine Podcast-Aufnahme mit dem Deutschlandchef für Amazon von Ravensburg, wo wir auch zum Thema hatten, Deals, wie wichtig sind eigentlich Deals, wie arg pusht eigentlich gerade im 1P respektive dem Vendor-Modell, wie stark pusht Amazon selber gerade drauf, und das kommt nicht von irgendwoher, sondern Fakt ist, die Deals, insgesamt Rabatte, Aktionen etc. etc. sind relevanter denn je über das gesamte letzte Jahr gewesen, werden das auch dieses Jahr noch sein in 2024, deswegen haben wir uns ganz klar dazu entschieden, das nochmal mit reinzunehmen, da es einfach passender ist denn je. Erster Themenbereich bezieht sich sehr stark auf den Zeitraum, ganz speziell auf den Black Friday, respektive eigentlich würde ich sagen die Black Week, da man eigentlich fast schon nicht mehr von dem Black Friday sprechen kann, erklärt der Manu gleich nochmal, was wir da tun müssen, was wir tun sollten, um wirklich das Maximale aus derartigen Deal-Events herauszuholen. Wir sprechen nochmal ganz kurz, oder der Manu erklärt nochmal ganz kurz, was es denn für verschiedene Arten von Deals gibt, wann ich welchen, warum nutzen sollte, etc. Weil ich glaube, da ist deutlich zu wenig Awareness drauf, wieso wir uns ganz klar entschieden haben, das nochmal mit reinzunehmen.
Ich hoffe, ich habe alles auf dem Schirm, wo das gerade schon angekündigt ist, was ich machen werde. Aber ja, wir hatten es ja auch in der Black Week-Folge schon im Podcast, wo nachher auch noch eine kleine Verlinkung dazu kommt, falls ihr die noch nicht gehört habt.
Ja.
Wird das Ganze nochmal mehr im Detail angesprochen. Aber vorneweg, man sieht es hier, du hast ja auch schon angedeutet an den zwei Screenshots, unterschiedliche Deal-Formate. Warum wird das spannend? Du hast es gesagt, du hast Black Week genannt. Inzwischen ist es ja fast schon mehr als eine Woche. Die Black Week oder der Black Week-Zeitraum bei Amazon geht vom Freitag bis zum Cyber Monday, also quasi 10-11 Tage, wo quasi die Deals laufen. Und das ist eben genau das Entscheidende, dass vor zwei Jahren dieser erste Freitag, also die 7 Tage vor dem Black Friday, eigentlich noch irrelevant war. Es letztes Jahr schon die Tendenz gab, dass der immer wichtiger wird, beziehungsweise das Wochenende generell immer wichtiger wird. Und dieses Jahr war es jetzt wirklich so weit, dass wir in unseren Daten quasi das Ganze fast ebenbürtig haben.
Ja.
Also der erste Freitag und der Black Friday. Bei uns war der Black Friday noch einen Tick höher und einen Tick stärker gemessen an den Tagen davor. Bei anderen, die haben tatsächlich schon davon gesprochen, dass sie in ihren Daten sehen, dass der erste Freitag stärker war. als der Black Friday selber. Und das ist genau das, warum wir sagen, der Zeitraum ist entscheidend, weil unterschiedliche Dealformate genau an diesem Freitag entweder sichtbar sind oder eben nicht. Ja. Klassischen Dealformate, wie man sie wahrscheinlich von Amazon kennt, Best bzw. 7-Day-Deal und die Blitzangebote. Klar, bei den Blitzangeboten geht es eh nur 12 Stunden zu einem Zeitraum, den Amazon dir gibt. Da ist der erste Freitag aber nicht mit drin, gleich wie die 7-Day-Deals. Dieses Jahr oder aktuell letztes Jahr nicht mit in diesem ersten Wochenende drin waren. Die 7-Day-Deals gingen von Montag bis Sonntag, also inklusive Black Friday, aber das Wochenende davor, wie gesagt, nicht. Und warum ist das jetzt wichtig? Gerade eben habe ich ja gesagt, dass das erste Wochenende schon sehr stark war. Heißt, viele Leute haben an dem Wochenende vor der klassischen Black Week gekauft. Und wenn ich da natürlich mit meinem Dealformat nicht präsent bin, mein Konkurrent aber schon, ja, dann habe ich schlechte Karten. Und das sehen wir hier auch an dem Beispiel, dass ist einmal eine Kurve aus dem Seller Central von einem Kunde, der eben einen Best Deal bzw. 7-Day-Deal hatte, und einmal Prime Exclusive. Für Prime Exclusive könnte man jetzt auch Top Deal nehmen, die waren da auch schon, also Top Deals, die man über den Amazon Account Manager einreichen konnte.
Und bitte noch ganz kurz Prime Exclusive erklären.
Klasse, gerne. Also Prime Exclusive ist an sich eigentlich groß nichts anderes in der Darstellungsform wie der 7-Day-Deal. Gibt zwei, drei Unterschiede. Der 7-Day-Deal kostet. Letztes Jahr war es so, vorletztes Jahr auch schon, wurde auch mal teurer, dass du 140 Euro gezahlt hast pro Parent, die ich quasi zahle, dass ich mein Produkt in diesem Zeitraum vergünstigt anbieten darf. Der Prime Exclusive kostet Stand jetzt nichts.
Ist kostenlos.
Du hast gewisse Nachteile, weil, wie der Name schon sagt, ist es Prime Exclusive. Heißt, du profitierst nur als Prime-Kunde von dem Ganzen. Sprich, ich verliere vielleicht eine gewisse Zielkundschaft. Wir hatten es damals aber im Podcast auch schon, dass wahrscheinlich inzwischen die meisten über Prime kaufen oder zumindest irgendjemand kennen, der Prime hat. Ja. Und ich kenne es aus meinem Freundeskreis oder mit meinen Eltern, habe es damals auch schon gesagt, wenn die irgendwas sehen und sehen, hey, guck mal, ich kann es gar nicht kaufen, wenn ich kein Prime habe, dann schicken sie es halt mir und ich bestell's. Heißt, es trifft halt doch wieder einen Prime-Kunde. Heißt, ich glaube, die Leute, die du da verlierst, die sind relativ gering. Und ja, gibt halt noch ein, zwei kleinere Spezifikationen. Prime Deal musst du, oder Prime Exclusive musst du mindestens 15% geben. Also sie sind variieren leicht. Was noch ein weiterer cooler Unterschied ist, dass du die Best Deals Wochen voraus anmelden musst. Mhm. Immer so 7, 8, 9 Wochen vor dem Deal-Event.
Das ist ein entscheidender Unterschied.
Ja. Und der Prime Exclusive konntest du zumindest bis jetzt, kannst du den quasi live schalten. Also du kannst Tag vor dem Black Friday oder am Black Friday diesen Deal schalten und dein Deal ist live. Ist halt schon gerade für Kurzentschlossene oder ja, wenn man einfach ein, zwei Artikel vergessen hat, vielleicht einzureichen, kann man das noch nachschießen.
Wir machen das zum Beispiel gerade auch immer bei Kunden, die neu dazukommen, wo nach dieser Deadline, wo ich ein 7-Day-Deal oder sonst was anmelden muss, zugekommen sind zu uns und die sagen, hey, ja, von der Marge her, vom Absatz her und so weiter und so fort, ja, wir wollen teilnehmen, da machen wir das eigentlich immer sehr gern, diesen Prime Day.
Ja,
den Prime Exclusive Rabatt nutzen für egal welchen Zeitraum natürlich. Das ist immer eine ganz coole Methodik. Und natürlich, ich habe eben diesen längeren Zeitraum, den ich eben individuell respektive selbst bestimmen darf.
Ja, aber jetzt gehen wir noch schnell auf die zwei Graphen ein.
Ja, unbedingt.
Weil da sehen wir was, wir hatten es ja vorher schon kurz angesprochen. Genau der große Unterschied ist, dass ich beim Beispiel vom Best Deal ist das erste Wochenende einfach, sieht man umsatztechnisch, auf einem Niveau von den Tagen vorher. Und bei Prime Exclusive habe ich halt schon das Wochenende stärker und das unterstreicht genau das, was wir gesagt haben. Ja. Wie gesagt, man muss nächstes Jahr abwarten, vielleicht ändert sich der Zeitraum vom Best Deal. Ich meine, Amazon hat ja an sich auch ein Interesse daran, dass die Bezahlversion die ist, die dir den meisten Umsatz bringt und nicht die, die du quasi noch kostenfrei nachschießen kannst, womit sie sich quasi eigentlich nur Prime-Abonnenten finanzieren oder versuchen zu holen. Aber klar, ich meine, jeder kann sich denken, wenn du 140 Euro pro Parent zahlst, wie viel das im ganzen Amazon-Kosmos gesammelt ausmacht. Also ich hätte als Firma ein Interesse daran, dass die Leute den Deal buchen und nicht den kostenfreien.
Absolut. Der Mann hat ja vorhin schon kurz erwähnt, dass wir dazu gezielt auch nochmal eine Podcast-Folge gemacht haben. Die wollen wir schon nochmal kurz empfehlen, da diese unserer Meinung nach definitiv noch mal ein bisschen mehr Insights auch noch mal geliefert hat. Wie sollte ich in Dealzeiträumen arbeiten? Was mache ich in dem Black Friday? Was mache ich an dem Prime Day? Etc. Wir machen weiter mit unserem zweiten Thema im Bereich Dealstrategien. Bezieht sich auf Neuigkeiten, die im Q4 rauskamen. womit ich am Ende des Tages on Amazon, die dritte bezieht sich dann off Amazon, wo ich on Amazon effizienter Zielgruppen targetieren kann. Das Ganze nennt sich Brand Tailored Promotions, kam erst wie immer in den USA raus, kam aber relativ überraschend schnell eigentlich tatsächlich in Deutschland raus, waren glaube ich wenige Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, extrem schnell in Deutschland auch raus. Am Ende des Tages ist es eine sehr, sehr geile Änderung, die noch extrem wenige nutzen, wo ich einfach nochmal ganz gezielt Coupons etc. aussteuern kann an diejenigen, die ich haben möchte.
Ja, stimmt. Also diejenigen, die ich haben möchte, man sieht ja hier auf dem Screenshot die 4 Kategorien, die aktuell in Deutschland gehen.
9 gibt es aktuell in den USA. In den
USA, genau. Ja, es ist auch noch ein bisschen unklar, was jetzt wirklich da mit drin ist. Ich habe es im Webinar auch gesagt.
Das ist ein fair point, ja.
Zwischen neueste Kunden und Kunden mit hohen Ausgaben haben wir in jedem Account die gleiche Anzahl hinten dran. Ja. Ich nehme jetzt mal schwer an, dass es dann wahrscheinlich auch die gleiche Zielgruppe ist. Ich habe es im Webinar auch gesagt, falls es bei jemandem nicht so ist, freue ich mich über eine Nachricht, weil das...
Hast du schon eine bekommen?
Nee, also es scheint, entweder hat es keiner mitgekriegt oder es scheint überall gleich zu sein. aber Brandteller Promotions, wir hatten ja auch schon mal das Ganze in einem eigenen Podcast drüber. Mega spannende Neuerung. Gerade was, wie du hast gesagt, Customer Lifetime Value angeht, weil wir haben hier die Möglichkeit, Warenkorbabbrecher, existierende Kunden nochmal neu zu targetieren. Kleiner Exkurs nochmal für diejenigen, die nicht wissen, was die Brand Tailored Promotions eigentlich sind. Es ist an sich ein Coupon, den ich zielgruppenspezifisch ausspiele. Genau. Sprich beispielsweise, wenn ich auf einem Listing war vor 7 Tagen, habe es im Warenkorb gehabt, nicht gekauft, du hattest mit dem Produkt noch gar keinen Berührungspunkt, bekomme ich, sobald diese Dealart eingestellt ist, auf meiner Amazon-Seite einen 10% Coupon beispielsweise angezeigt und du nicht. Heißt, alles mal in den Warenkorb legen, später schauen, was passiert und gucken. Nee, also einfach interessant, weil wenn ich das Produkt mal im Warenkorb hatte, habe ich wahrscheinlich Interesse dran. Wenn ich auf einem Listing war, habe ich Interesse. Ja. Und warum haben wir es hier nochmal in den Dealzeitraum mit reingenommen? Weil es einfach auch eine spannende Strategie für den Dealzeitraum an sich ist. Wenn ich halt einfach nicht die Marge habe oder nicht bereit bin, zu sagen, hey, ich will jetzt 15% investieren, vor allem noch aufs ganze Produktportfolio, kann ich das jetzt hier nutzen und explizit die Leute ansprechen, die vielleicht vor dem Dealzeitraum, kennen wir alle, vor dem Dealzeitraum geht prinzipiell erstmal der Akkus hoch. Ich mache das privat auch so, wenn ich weiß, ich brauche was, checke ich erstmal eine Woche vorher so ein bisschen den Markt, guck mal, wie die Preise eigentlich wirklich liegen und schaue dann nochmal am Dealzeitraum, hey, wenn die einen Deal eingestellt haben, ist es wirklich viel günstiger oder ist es halt quasi irgendwie, was man ja auch so ein bisschen gerade von anderen Seiten noch kennt, so ein Fake-Coupon.
Bei Amazon durchaus schwieriger, aber ja.
Genau, aber so kann ich das hier halt nutzen, indem ich sage, okay, die Leute, die davor das Ganze angeschaut haben und dann wieder weggeklickt haben, weil es vielleicht zu teuer war, kann ich jetzt so erreichen, weil im Dealzeitraum habe ich dementsprechend die Brandteller Promotions drauf. Nimm das mit, nimm das Produkt noch in eine SDA-Kampagne oder sonst wo, dass das irgendwo aufploppt und dann targetiere ich halt genau die Leute, die schon mal da waren.
Ja, voll. Wir machen weiter und bleiben im Thema Dealzeiträume, bleiben sogar beim Thema effizient Zielgruppen targetieren, gehen aber etwas spezieller rein und zwar, wir nennen es auf Amazon, bezieht sich am Ende des Tages auf die AMC, die es mittlerweile schon deutlich länger gibt, ich glaube 1,5 Jahre gibt es sie mittlerweile, hatten wir zumindest letzte Woche, waren wir in Berlin und haben uns unter anderem mit einer Senior Team Lead vom AdTech Team von Amazon getroffen, wo es auch wieder ganz viel um das Thema AMC ging. Am Ende des Tages ist es auch AMC eine riesige Möglichkeit, um nochmal eben zusätzlich ganz gezielt Zielgruppen nach solchen Deal-Events anzugehen. Das kann ich natürlich kombinieren über ein DSP etc.
Genau, darum geht es ja auch hier, warum es jetzt auch nochmal in den Neuigkeiten mit drin war, zwischen vor 2 Wochen das Playbook rausgekommen, das quasi nochmal so eine kleine Guideline für die AMC ist, also für die Amazon Marketing Cloud, warum wir es im Deal-Zeitraum mit drin haben. Das Ganze, was ich gerade eben für die Brand Tailored Promotions gesprochen habe, können wir natürlich nutzen, um das Ganze auch auf Amazon zu betreiben. Ich finde gerade in der Black Week mega spannend. Warum? Also erstmal über DSP. Du kannst dir quasi mit der AMC die Zielgruppen bauen und diese dann in DSP targetieren. DSP, für alle, die es nicht wissen, bedeutet halt, dass ich die Werbung außerhalb von Amazon platziere. Beispielsweise auf einem Handelsblatt. Klar, ist auch on Amazon, aber ich sage zu der Main USP, würde ich mal sagen, ist schon auch, dass du darüber hinausgehst und das Ganze nochmal mit ein paar anderen Visuals machen kannst. Genau, sprich, warum ich gerade dann für die Black Week so interessant finde, weil in der Black Week dreht nicht nur das ganze Internet oder E-Commerce, sondern auch inzwischen alle Offline-Läden drehen so ein bisschen das Rad ein bisschen weiter. Jeder will jedes Jahr noch früher dran sein, jeder will jedes Jahr noch mehr Prozente geben, weil es halt immer mehr so ein bisschen USA-Ausmaße annimmt, auch bei uns. Mediamarkt hatte dieses Jahr gefühlt 2 oder 3 Wochen vor der Black Week schon ihre Black Week, einfach um die Ersten zu sein. Und ja, das bedeutet ja für uns, dass nicht nur andere Konkurrenten auf Amazon Deals haben, sondern auch Amazons Konkurrenten, also andere Marktplätze oder Webseiten haben Deals. Sprich, ich verliere die Leute vielleicht auch bei einem Google, bei einem Meta. Ja. Und deswegen kann ich über DSP das Ganze direkt auf mein Listing lenken, ohne dass ich halt Absprungpunkte habe. Beispielsweise über eine Google-Suche oder sonst wo, wo es vielleicht ein anderer 1 Euro günstiger hat und du deswegen denjenigen verlierst. Sprich, ich mache genau das, was wir vorher hatten. Ich targetiere meine Warenkorbabbrecher, targetiere meine Leute, die einfach das Produkt angesehen, aber nicht verkauft haben durch Lookback-Windows und ziehe sie halt von außerhalb Amazon nochmal aufs Listing.
Ja, und das kann ich jetzt natürlich noch kombinieren mit einer Brand-Tailored Promotion. Dann wird es mega spannend. Wir gehen unseren dritten und letzten Themenbereich. Mhm. Amazon 2024. Der Manu war ganz stolz, als er vorhin eine Headline gewählt hat, die auf YouTube alle sehen. Where Brands Take Off, für den einen oder anderen sollte es durchaus bekannt sein, ist seit unserem Rebranding im November 2023 unser Slogan. Und offensichtlich haben wir das antizipiert, nenne ich das Wort. Dass auch. Amazon 2024 genau in diese Richtung geht. Wir haben hier wieder ganz spannende Themen mit dabei. Haben hier eine etwas bold Überschrift gewählt mit Amazon wird zur Social Commerce Plattform. Haben gezielt natürlich ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Wie kommen wir drauf? Es gibt einfach Neuigkeiten dahingehend, die in die Richtung Social gehen. Es gibt in der Vergangenheit sehr viel Aktivitäten hinsichtlich Social Commerce. Mehr schlecht als recht, meistens zumindest vom Ergebnis. Es gab Aktivitäten von Facebook vor Ewigkeiten, von Instagram etc. mit eigenen Social Shops und so weiter und so fort. Momentan macht Amazon wieder was mit Meta und so weiter. Aber auch on Amazon, und darauf wollen wir heute eingehen, passiert sehr viel. Das Ganze hat in den USA mit Posts begonnen, ist mittlerweile auch in Deutschland mit dem sogenannten Follow-Button. Haben Sie mal am Beispiel von unserem Kunden Foodspring mitgebracht, wie man das doch aktiv spielen kann. Das ist ein Thema für wirklich das Jahr 2024, aber ich glaube, es ist ein Thema, das sollte man sofort mitnehmen. Das ist wieder dieses eine kleine Rädchen. Da geht vielleicht momentan nur 0,x, aber de facto bin ich mir ganz sicher, dass es Sinn macht, beide dieser Hebel mitzunehmen.
Ja, was bei den Themen halt wichtig ist, wie du gerade gesagt hast, ist vielleicht aktuell nicht das Wichtigste, aber es ist auch nicht viel Aufwand. Also man macht da gerade aktuell nicht viel kaputt, beispielsweise, wie du gerade oder wie wir in der Slide sehen, diesen kleinen Banner in Store einbaust. Das ist ein Aufwand von einer halben Stunde, kann aber in Zukunft schon viel bringen. Warum kann es viel bringen? Man kann inzwischen auch in Deutschland oder im europäischen Marktplatz den Marken folgen. Ja. Sprich, das ist ja auch so ein Schritt, warum wir es Social Commerce Plattform genannt haben. Im Endeffekt ist nichts anderes, wie wenn ich einer Seite auf Insta folge oder so. Es soll halt so ein bisschen Markenengagement fördern. Das halt auch, kann man schon so sagen, finde ich. Und was soll in Zukunft passieren? Ich kann die Leute dann aktiv targetieren. Also meine Follower, die ja von sich aus schon mal höchstwahrscheinlich ein großes Interesse an meiner Marke oder an eurer Marke haben. Und kann denen halt zum Beispiel schreiben, hey, guck mal, nächste Woche kommt ein neues Produkt raus. Nächste Woche haben wir einen Deal. Ja. 5%, 10% auf die Produkte. Wenn ihr es noch nicht habt, holt es euch. Du kannst halt einfach kostenfrei die Leute targetieren, wie eben auf einem Instagram, wie eben auf einem Facebook und so ein bisschen Markenbranding betreiben, die Leute zu dir ziehen, weil du halt was besonders gut machst, was andere vielleicht nicht machen. Man kann sich dadurch auch so ein bisschen gegenüber chinesischen Konkurrenten vielleicht durchsetzen, die das Ganze höchstwahrscheinlich nicht spielen, um so halt auch nochmal die Marke in den Vordergrund zu rücken und vielleicht 1, 2 Kaufgründe neben einem Preis oder so zu liefern.
Total. Ähnliches ist es mit einem Post, was momentan nicht primär, sondern only in the USA ist. Mhm. Am Ende des Tages ist es einfach eine Möglichkeit, bleiben wir beim Beispiel Instagram, dass ich einfach Posts absetzen kann. Hier kann ich zum Beispiel, das machen wir tatsächlich de facto bei dem einen oder anderen US-Kunden von uns, die Posts von Instagram nehmen und diese auf Amazon hochladen. Momentan ist das eine kostenlose Methodik, übrigens genauso wie das Follow-Button-Thema, wo ich auch in der Serve ausgespielt werden kann mit dem Post. Wenn ich mir überlege, ich habe hier lauter Paid-Slots und einen Organic-Slot, muss ich überall zahlen. Jetzt kann ich einen kostenlosen Slot über einen Post generieren, also No-Brainer.
Ja,
ja schon. Die Views sind tatsächlich nicht so krass, muss man fairerweise sagen, wenn ich es vergleiche mit meinen Impressionen auf Ads und so weiter und so fort. Ja. Total zu vernachlässigen, aber es wird auch in der entsprechenden Timeline separat ausgespielt etc. Einfach nochmal eine Methodik von Amazon, um mehr Richtung Social etc. zu gehen, macht auf jeden Fall Sinn, das Ganze, wenn man in den USA ist, zu nutzen. Die Frage ist am Ende des Tages eine Frage der Zeit, bis das auch in Deutschland der Fall ist oder vorhanden ist, dann gilt genau das Gleiche.
Und wie gesagt, wir hatten es ja vorher, du hast ja gerade auch nochmal gesagt, es ist vielleicht aktuell nicht das Mega-Tool oder ist vielleicht aktuell nicht das Mega-Ding, aber wie gesagt, man ist da relativ aufwandsarm dabei, First Mover in der ganzen Richtung zu sein. Und falls das Ganze irgendwann mal größer wird, hat man die Infrastruktur schon geschaffen.
Ja.
Wenn das jetzt irgendwie 20, 25 Stunden Aufwand wäre, würde ich sagen, warten wir mal ab. Aber aktuell gibt es halt eigentlich nicht viel zu verlieren.
100%. Wir machen weiter mit einem nochmal Social
Commerce. 16:9.
Wir haben es geteilt. Nicht 16:9, Manuel, sondern 9:16. Was bedeutet das? Am Ende des Tages geht es um das Format. Wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen Revue passieren lassen, Amazon ist ein absoluter Mobile-First-Kanal.
Wird immer mehr.
Absolut, es ist aber schon in ganz großen Teilen auch schon ein starkes Mobile-First. Wir analysieren das zum Beispiel, das sollte übrigens jeder tun, analysieren das sowohl für unsere Content-Themen als auch für unsere Advertising-Themen. Content-Themen ist, glaube ich, selbsterklärend. Advertising-Themen sollte man vielleicht ganz kurz erklären, weil Advertising mobil oder Desktop andere Slot-Verhältnisse hat. Dementsprechend sollte ich anders werben, je nachdem, wie viel Verhältnis ich habe, ob ich mehr Organic-Umsatz, ob ich mehr Mobile-Umsatz oder Desktop-Umsatz habe. Und in dem Gesamtkontext sich einmal zu betrachten, wie denn eigentlich Videoformate ausgespielt werden, nach wie vor in Deutschland, muss man sagen, und zwar 16:9, also Desktop optimiert, nicht mobil optimiert, verwundert definitiv. Wir haben es schon mal im Q4, respektive im Q3, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, schon mal so ein bisschen, nennen wir es nochmal das Wort, antizipiert, dass es doch wahrscheinlich kommt, haben da fairerweise mit Amazon Gespräche gehabt. Aber jetzt kam es tatsächlich am Freitag vor unserem Webinar, bis der Podcast online geht, vor 2 bis 3 Wochen, schätze ich mal, in der USA online. Ich habe jetzt in der USA 9:16 Formate. Am Ende des Tages ist das, glaube ich, durchaus sehr, sehr spannend, das relativ schnell zu nutzen, gerade dann, wenn ich einen hohen Mobile-Anteil habe.
Genau, 2, 3 Punkte auch hier. Wir haben es ja im Bereich Brand. Und aktuell kann ich das Ganze nur in Kampagnen spielen, wenn ich auch einen Brand-Store habe.
Deswegen was jeder haben sollte.
Was jeder haben sollte. Aber wie gesagt, ist vielleicht auch nochmal ein Vorteil gegenüber dem einen oder anderen ausländischen Mitkonkurrenten, der sich die Mühe nicht macht, sondern halt nur über Preise geht. Kann ich da halt auch einfach nochmal in dem Fall aktuell sogar andere Werbeformate oder zumindest ein anderes Videoformat nutzen.
Vollkommen richtig.
Und was meiner Meinung nach das Spannendste an der ganzen Thematik ist, klar, ist auch ein Schritt Richtung Mobiloptimierung. Aber für mich bedeutet das einfach, dass man weniger Aufwand in die Contentproduktion stecken muss, weil viele nutzen Meta-Werbung oder Videos für Meta, haben aber das Ganze nicht auf 16:9 für Amazon, sondern halt eben 9:16 für Meta. Und jetzt kannst du das Ganze einfach 1:1 rüberziehen. Brauchst nicht zwei, musst nicht das Video umschneiden, musst kein neues Format reinmachen, sondern ich kann eine Kampagne starten, kann für diese Kampagne sowohl für Amazon als auch für Meta das gleiche Video nehmen und muss halt nicht nochmal das Ganze umständlich ummodellieren, sondern kann es halt einfach 1:1 so übernehmen.
Ja, voll. Wir machen weiter und schließen damit gleichzeitig auch ab mit einer noch mehr bold Headline. Klassische TV-Werbung war 2023 zu meiner Verteidigung. Das war Manuel sein Vorschlag.
Nein, das stimmt nicht.
Das war mein Vorschlag. Auch das hatte ich gerade witzigerweise mit dem Kollegen von Ravensburger. Am Ende des Tages kommt jetzt im Februar die Neuigkeit raus, respektive verändert sich Folgendes, und zwar wird in erster Linie Prime Video ein Paid Service, wenn ich diesen werbefrei haben möchte, und damit einhergehend ändert sich für uns als Advertiser und für euch als Advertiser Folgendes, und zwar haben wir eine ganz neue Möglichkeit, ein riesiges Angebot an weiteren Werbeformaten. TV stand gerade im Titel. Am Ende des Tages hängt es damit zusammen, dass ich das erste Mal wirklich sauberen Addressable TV habe über Prime Video Ads, wo ich sehr spitz targetieren kann, auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit relativ wenig Budget reingehen kann.
Verglichen zur TV-Werbung.
Das wäre mein nächster Satz gewesen, vollkommen richtig. Das hängt damit zusammen, über wen oder wie ich es mache. Über Amazon sind es, glaube ich, 50.000 Euro Mindestbudget. Genau. Über uns als Agentur sind es, glaube ich, 5.000 Euro und auch über andere Agenturen kann ich schon mit deutlich niedrigeren Budgets starten und die CPMs sind verhältnismäßig gar nicht so teuer, wenn ich es in Verhältnis dazu setze, dass ich vor allem das Ganze targetable habe, ist es, glaube ich, super, super spannend und Amazon macht da doch einiges. Gerade wir waren letzte Woche nochmal in Berlin, wo uns das ganze Thema auch nochmal gepitcht worden ist seitens Amazon, was die Kollegen da doch alles machen hinsichtlich eigenen Formaten, bezogen auf Serien, Filme und so weiter und so fort. Sowohl lokal passiert sehr, sehr, sehr viel, muss man fairerweise sagen, als auch international. Ich glaube, Streaming-TV ist eines der absoluten Top-Top-Themen im Thema digital. Amazon ist da sehr weit vorne dabei, wenn wir uns auch die ganzen Sportevents anschauen, egal ob man da jetzt von Europa oder USA oder beidem sprechen, Champions League, Premier League, NASCAR, Wimbledon, NFL etc. etc., da passiert sehr, sehr viel.
Ja, vor allem, also ich habe es letztes Mal auch auf LinkedIn gelesen und eigentlich komplett richtiger Gedanke, warum sich Amazon die ganzen Sportevents sichert oder immer mehr Streamingdienste auch in die Sportevents gehen, eigentlich mega interessant, weil, ja, dann gerne, du, jetzt bin ich gespannt.
Ende des Tages natürlich die, ich bin gespannt, was du gleich sagst. Ja. Weil am Ende des Tages, wenn ich Sportfan bin, dann möchte ich natürlich immer wieder diese Events, egal ob es jetzt, bleiben wir kurz beim Beispiel Fußball, dann möchte ich natürlich nonstop Fußball verfolgen. Ich möchte nonstop, in dem Fall, ich glaube, Dienstag ist die Champions League.
Dienstag, Mittwoch. Dienstag.
Nee, aber welches ist Prime?
Keine Ahnung.
Sagen wir mal kurz Dienstag, ich glaube sogar,
VfB es ist Dienstag. VfB spielt Champions League,
so, weiß ich nicht. Manuel ist VfB-Fan, ich auch. Am Ende des Tages werde ich hergehen als Fußballfan und möchte mir nicht nur ein Champions League-Spiel anschauen, nicht nur ein Bundesliga-Spiel oder sonst was, sondern ich möchte mir jedes anschauen. Deswegen kämpfen all die Streaming-Anbieter derart stark um die jeweiligen Rechte, weil ich damit halt meinen User, meinen Kunde in meiner Plattform behalte.
Völlig richtig. Habe ich mir davor nie drüber Gedanken gemacht. War immer verwundert, warum jetzt jeder Streaming-Dienst noch versucht, zur Sportplattform zu werden. Klar. Aber schlussendlich ist es genau so. Bundesliga kommt halt jedes Wochenende beispielsweise. Ja. Champions League kommt oft unter der Woche. Wenn ich jetzt mir Amazon Prime hole, weil ich beispielsweise jetzt Last One Laughing gucken will oder so, wenn ich das durchgeschaut habe, kann ich es wieder kündigen.
Eine der deutschen respektive lokalen Serien übrigens. Ja,
werben sie auch damit in ihrem Pitch-Deck, dass das Exklusiv-Content ist.
Davor wusste ich das nicht. Ich kannte es nicht so.
Nicht? Okay. Ich glaube jetzt inzwischen dritte oder vierte Staffel. Ganz gut, kann ich empfehlen.
Ich bin nicht der Streaming-Fan. Nicht meine Welt.
Wusste jetzt vielleicht noch. Aber vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen zu der ganzen Video-Ads-Thematik. Anders als man vielleicht vermutet, ist es non-clickable, heißt, es ist wirklich vergleichbar mit TV-Werbung. Ja. Liegt auch einfach daran, dass Amazons Zahlen zufolge 75% der Streams über ein TV-Gerät passieren nicht über Laptop oder Handy. Ja. Heißt, es würde tatsächlich clickable auch gar keinen Sinn ergeben, weil die Leute ja nicht an den Fernseher laufen und draufklicken. Zumindest mache ich das nicht.
Ich auch nicht.
deswegen ist non-clickable. Und wie du gesagt hast, 5.000 Euro klingt jetzt im Amazon-Budgetrahmen noch ein bisschen viel, weil das halt alles Performance-Marketing getrieben ist. Heißt, ich will aus meiner Kampagne auch einen gewissen Mehrwert oder einen gewissen Umsatz sehen. Man fährt eigentlich selten eine reine Marketingkampagne auf Amazon, um Branding zu betreiben, wie das halt einfach über eine Fernsehwerbung oder von mir aus Außenplattformwerbung oder Straßenwerbung etc. vielleicht noch mehr ist, weil ich das ja auch gar nicht tracken kann. Und ich glaube, da wird das Ganze auch hingehen, dass es jetzt nicht eine reine ROAS-Kampagne sein wird, wo ich sage, ich will das investieren und das möchte ich auch wieder rausbekommen, sondern das Ganze ist eine langfristige Werbeform, wo ich halt wirklich ins Markenbranding investiere. Und deswegen ist ja auch nochmal hier in der dritten Überkategorie Brands bzw. Markenthematiken mit drin, weil ich glaube, das halt wirklich nur dann relevant ist, wenn ich auch eine Marke habe, die ich dahinter bewerben möchte.
Wobei ich da nochmal folgenden Gedanke reinwerfen möchte: Am Ende des Tages ist es non-clickable, vollkommen richtig, aber ich habe durchaus die Möglichkeit, direkt Umsatz darüber zu machen. Im Prinzip, ja, es ist eine Upper-Funnel-Methodik, yes, aber ich kann diese mit einer Lower-Funnel-Methodik verknüpfen. Konkret, ich mache Prime-Video-Ads, ziehe das in meine AMC rein, bewirb das wiederum über meine DSP und vielleicht muss ich es dann gar nicht, aber vielleicht auch schon, muss ich dann trotzdem nochmal Lower-Funnel-Marketing machen. Sponsored Brand, Sponsored Display, I don't know. Und habe dann doch aus meinem Upper-Funnel, aus meiner Prime-Video-Ads-Thematik konkret Umsatz generiert, wo aber natürlich in Summe, allein dadurch, dass ich drei Phasen habe, habe ich natürlich in Summe einen etwas schlechteren ROAS, aber es sind einfach Marktanteile, die ich mir darüber ganz klar und ganz konkret gewinnen kann. Okay,
Tracking ist halt komplizierter ja. Als jetzt Sponsor-Product-Kampagne.
Aber gerne bei uns melden, dann ist das kein Problem. Wir haben hier nochmal einmal die Übersicht aller Themen, über die wir heute gesprochen haben. Das sind drei Überkategorien in Summe gewesen. Gerne auch nochmal zurückspulen, falls eins zu schnell oder von Manuel zu schwäbisch war.
Das je kann nachdem. Nicht sein, das kann nicht sein. Muss halt nächstes Mal du erklären.
Ja, wir machen das Ganze wirklich jedes Quartal, also da sehr gerne beim nächsten Mal auch nochmal zuhören. Wenn doch noch Fragen sein sollten, die können wir heute natürlich nicht live beantworten wie im Webinar selbst, aber dann gerne nochmal mir oder dem Manuel per LinkedIn schreiben oder gerne nochmal per E-Mail unter moritz.teller@iflamz.com/
Das gleiche mit meinem Namen.
Respektive manuel.carli mit C übrigens. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Podcast-Folge und wünschen euch bis dahin einen schönen Tag.
Ja, macht's gut.
Bis dann. Ciao.